Hallo und herzlich willkommen zum Umdenken-Podcast der Wirtschaftsförderung Solingen. Wir sprechen hier mit klugen Menschen, Umdenkerinnen und Umdenkern und mutigen, innovativen Vorbildern. Wir fragen sie nach ihren Erfahrungen, Meinungen sowie konkreten Tipps und sammeln Impulse, wie Unternehmerinnen und Unternehmer sich den gegenwärtigen wirtschaftlichen Herausforderungen durch unternehmerisches Umdenken erfolgreich stellen können. Mein Name ist Frank Balkenhol und ich bin Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung in Solingen. Hallo und herzlich willkommen bei Umdenken. Auch der Profisport muss umdenken und tut dies auch. Der Druck ist aber immens, nicht nur sportlich, sondern auch was die Umfeldbedingungen angeht. Spielen vor leeren Rängen, die Finanzen sichern, die Motivation bei allen hochhalten und vieles mehr. Und dass unser Vorzeige-Profi-Club, der Bergische Handballclub, und wie er das schafft, darüber sprechen wir heute mit Jörg Feste, Geschäftsführer des Bergischen Handballclubs und Mitglied im Gesellschafterbeirat. Grüß dich, Jörg.
Hallo Frank, einen schönen guten Tag an alle.
Ja, vielen Dank. Jörg, wann hast du das letzte Mal Handball gespielt?
Das ist urlange her. Bis auf die kleinen Sequenzen im Training ist das schon gut und gerne 40 Jahre her im Gymnasium Schwerstraße damals.
Aber du bist im Handballsport immer verbunden geblieben?
Ja, ganz recht. Also Handball ist einfach mein Lieblingssport. Und ich habe dann begonnen, Ende der 80er Jahre, auch die Ideen, einen Profisport im Bergischen Land zu etablieren, hier in Solingen dann umgesetzt. Mit dem Sportring Höschardt damals, noch Verbandsligist. Und wir haben dann innerhalb von wenigen Jahren den Weg genommen über die Oberliga und dritte Liga bis hin zur zweiten Liga, bis wir im Jahr 2000 sogar in die Bundesliga aufgestiegen sind. Mit der SG Solingen, die erste Umfirmierung war das. Und dann 2006 folgte ja Bergische AC als Großprojekt der drei bergischen Großstädte.
Jetzt hast du eigentlich diesen Wikipedia-Beitrag, den es ja über dich tatsächlich gibt. Es ist immer schön, wenn Menschen einen eigenen Beitrag haben. Da steht ein ganzes Funktionärsleben im Handball da. Kommen wir zurück zu dem kleinen Jörg. Du hast jetzt gesagt, Schwertstraße, da bist du groß geworden, da hast du Handball gelernt. Das heißt, du hast hier in Solingen, bist du aufgewachsen, geboren, hast dein Abitur gemacht. Und was hat der Jörg dann gemacht? Hast ja nicht Handball gespielt und warst nicht Geschäftsführer des BACs. Du warst ja erstmal ganz woanders unterwegs, oder?
Ja, ich habe nach dem Abitur so eine Screening-Phase gemacht, hatte dann ja die Bundeswehrzeit vor mir, habe das absolviert, habe dann sehr viele Praktika gemacht, parallel zum Studium, das ich begonnen habe.
Was hast du studiert?
Wuppertal BWL. Hm? Habe sehr viele Projekte gemacht im Medienbereich, auch politische Projekte. Und hatte dann nach 3-4 Jahren die Gewissheit, was ich dann tatsächlich machen möchte, nämlich Marketing, und bin dann auch in die Selbstständigkeit gegangen im Jahr 86.
86, hast du vorher noch irgendwo quasi Lehrjahre gehabt mit einem anderen Unternehmen dann hier in der Region?
Ich habe das so gemacht, dass ich tatsächlich auf Reisen gegangen bin und habe die Besten in ganz Deutschland besucht. Und das waren die Marketing-Profis, die Werbeprofis, die Text-Profis, die Fotografen, die Filmer, und habe von allen die Informationen mir einkassiert, was fehlt, beziehungsweise wie man bestimmte Dinge am besten machen kann. Also ein frühes Best Practice, wenn man so will. Und das hat sehr geholfen beim Start in die Selbstständigkeit.
Start in die Selbstständigkeit, und dann, ich kam ja selber 2006 nach Solingen und habe dich dann besucht, zum allerersten Mal in deinen Firmenräumen, und da warst du ja noch voll unter Volllast, was Marketing anging, damals für eine bestimmte Branche, hatten wir uns tiefergehend unterhalten. Das heißt, du hast richtig geackert 20 Jahre, bevor du dann quasi in den Profi-Handball-Business eingestiegen bist,
ja? Ja, also beim Handball war ich ja in verschiedenen Funktionen immer dabei, allerdings nicht so intensiv wie jetzt. Das hat die Zeit damals nicht hergegeben. Seit 2011 ist es schon so, dass ich da tief eingestiegen bin und auch operativ aktiv bin.
Ja, das Interessante auch für mich als Zugezogener war natürlich, ich kannte jetzt nicht den kleinen Jörg und den mittleren Jörg, sondern ich habe dich ja kennengelernt als der Unternehmer Jörg Föste mit seinem Marketingunternehmen. Danach habe ich dich eigentlich erstmal viel mehr wahrgenommen als der Immobilien Jörg Föste, der also quasi alte Rathäuser hier in Solingen dann erworben und saniert hat, mit viel Akribie, muss man sagen, und viel Leidenschaft, und das muss man ja auch haben. Du siehst schon, worauf ich hinaus will, also da, wo du heute dich mit beschäftigst, schwerpunktmäßig Handballsport, du hast dich vorher also in vielen anderen Bereichen auch mit viel Erfolg, Leidenschaft, Akribie reingeackert. Und wenn man heute mal in das Rathaus in Odix geht, ist ja ein Kleinod hier bei uns, ne, tatsächlich, das ist ja fantastisch. Das heißt, du hast dich dann auch noch in den Investmentbereich Immobilien doch sehr stark hineinbewegt, ne, bevor du mit dem Handball dann so richtig angefangen hast.
Ja, das kam eigentlich durch die Marketing-Aktivität. Wir hatten ja seinerzeit, als das Unternehmen immer größer wurde, einfach Platzbedarf, haben da in der Schützenstraße angefangen, zwei Gründerzeitvillen zu restaurieren und für uns nutzbar zu machen. Und da sind wir dann auch rausgewachsen. Im Jahr 2005 standen wir vor der Wahl, was machen wir jetzt in der weiteren Folge? Und da kam der Kontakt zustande zur Stadt Solingen, vornehmlich zu Franz Haug, der die Idee hatte, Mensch, also das alte Höhscher Rathaus wäre doch eine gute Idee. Und seinerzeit hatte ja Solingen und vor allen Dingen Franz Haug die Idee, die in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hier in Solingen schon modern war. So lange dauert das manchmal, bis sich Dinge dann tatsächlich in die Realität entwickeln, die Dienstsitze der Solinger Verwaltung zusammenzuziehen zu einem großen Rathaus. Und dadurch natürlich auch die Standorte aufzugeben in den ehemaligen freien Städten Höscheid oder Ohlix oder Gräfrath. Und das Höscheider Rathaus ist dann auch tatsächlich saniert worden. Und bis jetzt Firmensitz. Mhm. Und im Jahr 2008 ist der Kontakt zu Franz Haug da nochmal vertieft worden, als es darum ging, das Ohlixer Ensemble zu vermarkten und herzurichten. Und das habe ich dann eben auch angepackt und auch umgesetzt.
Ja, mit allem drum und dran, stimmt. Ich habe Hartmut Hofrichter 2006 kennengelernt im Walder Rathaus. Da hatte der nämlich seinen Sitz. Ja, also, das ist ja dann später auch von wem anders gekauft worden, ist auch heute noch mit dem Walder Stadtsaal. Jetzt, wenn man das so sich anschaut, dann versteht vielleicht der eine oder andere auch besser, dass du eigentlich überhaupt keine Probleme damit hattest, auch Marketing für einen Profi-Bundesliga-Club zu machen, oder? Da hätte man sonst ja vielleicht auch eher großen Respekt vor. Wie ist dir das hergegangen?
Also das ist zunächst einmal, wie so vieles, was im privaten Bereich angepackt wird, auch ein Stück Heimatliebe. Ich halte es für unglaublich wichtig, nicht nur, dass Dinge erhalten werden, die schützenswert und erhaltenswert sind, sondern dass das Bergische Land insgesamt und Solingen natürlich als meine Heimatstadt zuvorderst auf der großen Profisportlandkarte kein weißer Fleck sind. Diese Situation wäre für mich unerträglich, weil wir eine große, stolze Region sind. Und wer weiß, welche Strahlkraft ein Profisportverein auch medial hat und welche sekundären Nutzen eine ganze Region hat, wenn es Woche für Woche in die TV-Ausstrahlung geht und ganz Deutschland eben, mindestens ganz Deutschland, im Handball ist ja sogar ganz Europa, das verfolgt, da vertreten ist, der kann ermessen, wie unglaublich wichtig es ist, dabei zu sein. Und das ist mir ein Anliegen weiterhin, das war mir immer ein Anliegen und ich werde auch alles in meiner Kraft Stehende tun, weiterhin das zu erhalten.
Gehen wir nochmal ein kleines Stück zurück, bevor der Bergische HC gegründet worden ist. Du hast das vorhin so ganz schnell zusammengefasst. Solingen hatte ja einen ganz eigenen Solinger Handballclub. Und der fusionierte aber dann. Kannst du über die Zeit ein bisschen berichten, wie der BHC so richtig entstanden ist?
Ja, es ging tatsächlich relativ schnell. Zusammenarbeit zwischen einzelnen Clubs ist schon schwer. Zusammenarbeit zwischen zwei Städten ist noch schwerer. Und ich behaupte, Zusammenarbeit zwischen zwei bergischen Städten ist eine ganz besondere Angelegenheit. Es hat aber tatsächlich 2006 deswegen geklappt, weil einfach beiderseitiger Nutzen vorhanden war. Die SG Solingen hat sich wie immer wirtschaftlich schwer getan. Also Solingen ist ja kein Profisportstandort im eigentlichen Sinne. Die relevanten Unternehmen, die umsatzstärksten Unternehmen halten sich überwiegend bedeckt, was Präsenz im Profisport angeht. Das war immer so und das ist auch heute noch so. Wuppertal hat da mehr zu bieten wirtschaftlich, aber sie waren halt sportlich abgestiegen aus der zweiten Liga. Mhm. Und diese beiden Interessen haben sich dann getroffen. Um eben diesen Zweitligaplatz zu erhalten, der ja mittlerweile jetzt seit 25 Jahren gesichert ist, jetzt seit einiger Zeit sogar ein sehr stabiler Erstligaplatz. Um den zu erhalten, haben sich die Verantwortlichen der beiden Clubs getroffen und sind auch relativ schnell dann zu einer Einigung gelangt.
Du hattest damals schon die treibende Rolle. Warst du das im Hintergrund? Ich meine, irgendwie einer muss ja immer, ne?
Nein, das kann man so nicht sagen. Ich hatte damals eine begleitende Rolle, weil ich gerade auch frisch bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 involviert war, als jemand, der sich das Hospitality-Management angetan hatte. Mhm. Und das hat alle Kräfte gebunden seinerzeit. Das haben andere gemacht und sie haben es sehr gut gemacht.
Prima. Wann bist du dann aktiv dann in diesen Prozess eingestiegen?
Schon durchaus in der Gründung. Mhm. Also das Logo stammt natürlich von uns, der Name stammt von uns. Bergischer HC ist es so, dass vieles an dem, was das gemeinsame Marketing angeht, natürlich vorgedacht werden muss. Das Doing allerdings, Mannschaftszusammenstellung und Zusammenfügen der jeweiligen Komponenten, da hat sich vor allen Dingen auf Solinger Seite Achim Kirschner seinerzeit sehr stark gemacht und sehr verdient gemacht, das hinzubringen. Das Sportliche hat Stefan Adam im Wesentlichen, der aus Wuppertal kam,
2013 ging er dann, glaube ich, in den Norden, ne?
Na, 2011, 12 war seine letzte Saison bei uns. Mhm. Genau. Und das funktioniert aber auch gleich von Beginn an gut. Wir haben das erste Zweitliga ja schon als Dritter oder Vierter beendet. Das war weit besser als das, was die beiden Einzelnen jemals zustande gebracht hatten in der Vorvergangenheit, also zumindest 2002 bis 2006.
Jetzt hast du vorhin was Treffendes gesagt, zwei bergische Großstädte sollen miteinander arbeiten, oder jetzt in diesem Fall der Club. Jetzt haben wir ja zwei Spielstätten in Wuppertal und in Solingen. Mir als Besucher empfand ich das gar nicht großartig als störend, aber ich will jetzt noch gar nicht auf die Halle kommen, sondern mir geht es mehr darum, es hat sich dann ja ein Workflow eingefügt, wo es allen klar war, ich kann jetzt Spiele gucken, ich kann Profispiele gucken, mit all den Schwierigkeiten mag dahingestellt sein. Aber dann seid ihr aufgestiegen in die erste Liga. Da war eine riesen Euphorie. Ich habe das ja alles gerne auch selber miterlebt. Dann kam der Abstieg, dann der Aufstieg. Und jetzt seid ihr wirklich, wirklich stabil. Worauf führst du diese Stabilität gerade der letzten Jahre zurück? Weil wir kommen ja jetzt in eine Phase gleich in dem Gespräch, da hat sich alles verändert. Aber diese tolle Phase der Stabilität, wie hast du die empfunden? Was waren da die wesentlichen Weichenstellungen, die ihr damals gemacht habt?
Durch Planung und glückliches Händchen sind wir stabil geworden. Wir haben alle gemeinsam diese Aufwärtsentwicklung natürlich geprägt. Der Trainer Philipp Tichy, meine Wenigkeit, das ganze Team um das Team, die Ehrenamtlichen, die Zuschauer natürlich, die frenetisch dabei sind. All das ist zusammengewachsen im Laufe der Zeit und ist dann je gestoppt worden im Jahr 2017, als wir abgestiegen sind. Mhm. Und das war für uns schon im Vorfeld, also diese Hinrunde 2016, 17 war ja komplett zum Vergessen. Und da sind wir zusammengekommen und haben gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen einfach Stellschrauben drehen, wir müssen sogar Fundamentales ändern, damit wir in die Spur kommen. Und dem eigenen Anspruch, das kann ja kein anderer an uns herantragen, diesen Anspruch, den eigenen Anspruch in der ersten Liga eine nicht unbedeutende Rolle zu spielen, auch gerecht zu werden. Und da haben wir vieles geändert. Wir haben den Kader breiter gemacht. Wir haben Trainingsmethodik geändert, wir haben das Monitoring geändert, wir sind sehr viel intensiver in die Spielvorbereitung eingestiegen. Wir haben sehr darauf geachtet, dass die Spieler auch charakterlich zu uns passen, nicht nur sportlich, damit wir auch insgesamt zusammenwachsen, auch außerhalb des Spielfeldes. Und vieles von dem nennen wir jetzt den besonderen Geist des BHC. Und dieser Geist dieser Mannschaft ist geradezu physisch spürbar. Das ist was ganz Besonderes und so etwas haben wir auch noch nie hier bei uns gehabt.
Braucht aber seine Zeit, ne?
Ja, wie alles Gute. Das alles Gute muss reifen.
Das alles Gute muss reifen. Jetzt habt ihr, heute seid ihr da, wo ihr fast noch nie wart. Platz 6, glaube ich jetzt, ne? Ist ganz aktuell. Ja. Heute, also Anfang April. Kommen wir mal zurück zu letztem Jahr. Irgendwann Januar, Februar war ja jedem klar, hier passiert was. Und dann im März war da. Wie hast du diese letzten 13, 14 Monate, was waren so da deine, was ist da mit euch und dir und der Mannschaft so alles passiert?
Naja, in solchen Phasen kommt einem natürlich auch ein bisschen Lebenserfahrung zugute. Eine Krise auch solchen Ausmaßes muss man als solche verstehen. Muss Chancen und Risiken erkennen und dadurch, dass ich halt sehr, sehr viele Jahre in der freien Wirtschaft auch als Berater tätig gewesen bin und mit vielen Unternehmen und vielen großen Unternehmern auch viele Jahre verbracht habe, habe ich halt gelernt, die Dinge anzunehmen und die größtmöglichen Wahrscheinlichkeiten in den Denkmodellen zu kreieren. Und das haben wir im März 2020 gemacht. Wir haben seinerzeit schon die Vermutung auch zu Papier gebracht, dass wir keine Zuschauer haben werden bis mindestens Sommer 2021. Haben darauf unsere Modelle als Worst-Case-Modelle auch aufgebaut und sind mit dieser Prognose komplett richtig gefahren.
Also ihr habt wie so ein Profi, Unternehmer und Berater letztendlich in Szenarien gedacht und dann auf die wahrscheinlichste gesetzt und dann entsprechend die Weichen gestellt dafür.
Ja, insofern war das vom strategischen Ansatz her gar nicht so kompliziert, weil du ja den Worst Case hattest als wahrscheinliches Szenario und alles andere, was hätte passieren können, wäre ja besser gewesen. Kannst du dann vom langen Ende her denken und sagen, gut, wenn es denn alles so kommt, was müssen wir jetzt tun, um diese Konstellation auch tatsächlich irgendwie durchzustehen, wirtschaftlich durchzustehen, sportlich durchzustehen, emotional durchzustehen, du musst ja mit den Fans auch close bleiben, du musst viel mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, du musst viel mehr medial auftreten, du musst viel mehr bedienen und sprechen. Es ist ungemein wichtig, dass man dann stattfindet. Zustatten kam uns, dass wir mit Sky ja einen Medienpartner haben, der dazu in der Lage ist, uns einfach in die Wohnzimmer zu transportieren. Und das immer live bei jedem Spiel. Und das haben wir dann auch natürlich zum Anlass genommen, nochmal deutlich zu machen, wir müssen auf jeden Fall spielen. Und das war das absolut Entscheidende. Also es ist fast auf Gedeih und Verderb relevant gewesen, dass wir stattfinden, dass wir spielen, dass wir anfangen zu spielen. Und auf dieser Basis sind dann die Hygienekonzepte entstanden, auf dieser Basis dann die Überlegungen entstanden, wir müssen jetzt alles tun, um als Vorbilder zu agieren. Der Bergische HC hatte beispielsweise bis vor 2 Wochen keinen einzigen Corona-Fall. Warum? Weil sich alle sehr intensiv vorbereitet haben und auch sehr vorbildlich agieren, auch in ihrem privaten Umfeld. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen.
Jetzt hast du ja ein Potpourri an Dingen genannt, die für uns ja auch für den Podcast letztendlich relevant sind. Wir reden ja über das Umdenken, sprich also über das entsprechende Reagieren auf starke Veränderungen. So ist das im Moment. Früher hätte man gesagt, die Digitalisierung ist eine starke Veränderung. Aber da hast du ja gesehen, wie der Mensch reagiert, ne, lahm, faul und gewohnheitsmäßig. Und erst jetzt, wo Pandemie plus Digitalisierung erfordert, dass man sich bewegen muss, bewegen sich viele viel anders, als es vielleicht vorher war. Vielleicht nehmen wir mal ein ganz wichtiges Stichwort auf. Du hast gesagt Disziplin und du musst stattfinden. Ja, also du musst zu den Fans, zu den Sponsoren, du musst da trotzdem Draht haben. Das heißt, ihr habt im Prinzip die Maschine an der Stelle dramatisch angeschoben, was also die Kontaktaufnahme, Kontakt halten. Ich meine, ich bekomme das ja in bestimmten Dingen mit. Euer Newsletter zum Beispiel ist ja etwas, was jetzt wöchentlich oder schon fast alle 4 Tage kommt, wo man gute Infos kriegt. Das heißt, da ist quasi eure Kraft auch reingearbeitet worden, damit ihr dort auch die Menschen noch erreichen könnt.
Ja, also du hast ja einleitend zur Frage gesagt, reagieren auf Veränderungen, das reicht mir nicht. Mhm. Also agieren ist wichtig und Agilität an den Tag legen ist wichtig. Also wir nennen das bei uns, du musst hinter die Welle kommen. Also es muss einfach so sein, dass wenn du die Dinge halbwegs beherrschen willst in solchen außergewöhnlichen Situationen, dass du dann tatsächlich auch alles vorher durchdenkst und alle Unwägbarkeiten auch auf dem Schirm hast sozusagen. Und das haben wir gemacht, das war auch unsere Verpflichtung. Und das scheint uns jetzt, wir stecken ja noch mittendrin im Schlamassel, scheint uns aber jetzt bis dahin vergleichsweise gut gelungen zu sein. Übrigens ist das auch der einzige Anspruch, wenn ich beispielsweise mal mit der ganzen Geschichte hier aufhöre, der einzige Anspruch ist der, dass die Leute dann hinterher sagen, er hat es einigermaßen ordentlich gemacht. Das ist auch kein Phishing for Compliments, sondern darum geht's letztlich. Also es geht darum, der Verantwortung gerecht zu werden. Dazu gehört in diesen Tagen tatsächlich auch mehr, als nur morgens aufzustehen und zu wundern, was passiert.
Absolut. Also dass die Agilität und vor die Welle kommen, ist das eine. Aber du bist ja nicht alleine. Du hast da ja eine ganze Truppe von Spielern. Was habt ihr denn mit denen gemacht, damit die dahinter bleiben? Oder ist der Bergische Geist allein dafür verantwortlich?
Also die Spieler haben ein hohes Maß an Selbstverantwortung, hohes Maß an Selbstdisziplin. Also intrinsische Motivation ist in dieser Mannschaft unglaublich groß geschrieben. Sie sorgen füreinander. Das ist schon ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir sehen das Team auch tatsächlich als Team an und sind so geartet, dass die Einzelpersonen in der Gemeinschaft denken und handeln. Und das trägt auch durch solche Phasen ungemein.
Ja, aber das ist ja ein tolles Beispiel auch für alle Menschen, die quasi in kleinen Unternehmen unterwegs sind. Das ist ja im Prinzip ein guter Weg, dass die ganze Mannschaft von sich heraus dem gleichen Ziel mit Teamgeist hinterhergeht und nicht darauf wartet, dass irgendein Zampano ihnen jeden Morgen sagt, was sie zu tun haben. Das ist ja ein schönes sportliches Beispiel aus dem Bereich. Dennoch, ihr habt natürlich auch finanziell, habt ihr ja auch das Thema, wie haltet ihr die Sponsoren? Gelingt euch das? Sind die auch so intrinsisch dabei?
Ja, sind sie. Das ist ein wesentlicher Baustein. Man kann es auch umdrehen. Man kann sagen, gut, also wenn sie jetzt nicht dabei wären, dann hätten wir vielleicht auch die Falschen. Also wenn sie es können, die Partner wirtschaftlich, dann ist es auch tatsächlich so, dass da gilt in guten wie in schlechten Zeiten.
Und gilt also auch wie für den Charakter der Mitspielerinnen oder Mitspieler, Spielerinnen, Mitspieler und der, ja man gendert ja, ne? Dass man sagen kann, auch da war der Charakter der Sponsoren wichtig?
Absolut, ja. Also da ist eine große thermische Nähe zu verzeichnen und es hat da tatsächlich auch niemand, der es nicht notwendig erachtet hätte, da kürzer getreten, und das hat uns ungemein geholfen.
Ja, das ist doch ein guter Hinweis. Ich finde auch im Moment, man weiß überhaupt nicht, wie lange die stürmische See stürmisch bleibt und wie sich das alles noch entwickelt. Wir haben gerade mal 14 Monate zumindest meiner ersten Pandemie in meinem Leben. Ja, also du hast auch noch keine zweite, ist auch deine erste. Wir kämpfen jetzt ja durch, wissen auch noch gar nicht letzten Endes, was da kommt. Nochmal so ein bisschen eine Abschlussfrage von Richtung der Zuschauer. Was meinst du, wann das nächstes Jahr im Sommer, hast du jetzt vorhin gesagt, kommt man da wieder so ein bisschen in den Szenarios, Modus normal?
Nein, also wir haben im März 2020 die Prognose aufgestellt, dass wir 2021 keinen Zuschauer haben werden. Das ist aufgegangen, auch wenn es jetzt ein düsteres Szenario war, aber letztlich, ich hatte ja vom Worst Case gesprochen. So, wir hoffen alle natürlich, dass wir Zuschauer bald wieder begrüßen können. Und wir haben die verantwortungsvollen Konzepte ja auch in der Schublade. Aber da sind wir nicht Herr des Verfahrens. Sport ist jetzt politisch geworden und wir müssen mit der Politik jetzt leben und diese Entscheidungen treffen nicht wir. Also unsere Hoffnung bleibt, da ja Profisport und insbesondere Handball in der Halle natürlich ein ganz anderes Erlebnis ist, wenn die Halle pickepacke voll ist und wenn die Emotionen hochkochen. Und das ist ja auch das, was den Handballsport so ausmacht und was wir alle lieben.
Ja, also erst einmal vielen Dank dafür, dass wir in sehr ernsten Zeiten über das Thema Profisport in einer Pandemie sprechen konnten. Natürlich würden wir beide viel lieber über Erfolg und Taktiken, Strategien und volle Säle sprechen. Aber ich danke dir ganz herzlich, dass du dir genau jetzt die Zeit genommen hast, einmal darzustellen, wie sieht's eigentlich bei euch aus? Woran liegt es? Du redest die Dinge nicht schön, du politisierst die Dinge nicht, sondern du hast die Sachen klar dargestellt. Und ich drücke uns allen, insbesondere euch natürlich die Daumen, dass Mannschaft gesund bleibt, dass ihr eure Ehrenamtlichen, dass ihr Trainer, Funktionäre gesund bleibt, ihr den Bergischen AC gut durch diese nicht von euch verursachte, aber doch durchzustehende Krise kriegt. Und ich freue mich dann wirklich auf ein erstes Wiedersehen. Irgendwann mal. Ist mir wurscht wann, aber dass wir uns wiedersehen. Jörg, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast.
Sehr gern. Vielen Dank auch an dich.
Tipptopp. Ciao.
Ciao.